Was hat sich denn konkret nach der Wahl vom Wochenende da eigentlich geändert?
Die Tage vor der Wahl, die waren schon mit einer Gewaltspirale charakterisiert, wo einige schon sprechen, wir sind eigentlich schon im Bürgerkrieg. Ich würde das so nicht ganz unterschreiben, denn zum Bürgerkrieg gehören zwei voll bewaffnete Kräfte, die sich gegenüberstellen. Aber wir sind eher in einer chaotischen Situation. Die Opposition hat ja versucht, diese Wahlen zu verhindern. Das ist ihr nicht gelungen. Jetzt gibt es eine Deutungshoheit, wer hat eigentlich überhaupt teilgenommen an den Wahlen. Der Aufruf, ob der funktioniert hat, das ist sehr schwer zu beurteilen. Es gibt zwei völlig unterschiedliche Versionen. Die Regierung sagt, 42% der Bevölkerung haben gewählt. Die Opposition sagt, es waren bestenfalls 2,5 Millionen. Wahrscheinlich dürfte die Wahrheit in der Mitte liegen. Aber das ist vielleicht nicht so entscheidend. Maduro hat gewonnen zumindest dadurch, dass eben doch einige Millionen zur Wahl gegangen sind. Die Legitimation ist natürlich äußerst beschränkt. Die Opposition spricht auch von Wahlbetrug, dass viele auch eingeschüchtert würden. Sie würden ihre Sozialhilfe verlieren, wenn sie nicht zur Wahl gehen würden. Aber de facto hat Maduro jetzt gewonnen. Die Frage ist, was macht er jetzt aus diesem sehr prekären Wahlsieg, der natürlich unter Demokratieaspekten aussprechend fragwürdig ist. Warum ist er fragwürdig? Mit der konstituierenden Versammlung, die jetzt am Wochenende praktisch die Grundlagen gelegt wurden, ist auch noch sozusagen der Rest an Demokratie auch noch beseitigt worden. Wir haben ja schon eine scheibchenweise Taktik gehabt von Maduro, die Demokratie abzuschaffen. Das Gericht wurde instrumentalisiert und mit Maduro-Anhängern besetzt. Das Parlament wurde praktisch machtlos. Man hatte zwar juristisch das widerrufen, aber im Grunde konnte es nicht arbeiten. Die Regierung regiert seit langem eigentlich nur noch mit Dekreten, sodass da eigentlich mal eigentlich von einer Demokratie nicht mehr reden kann. Die Frage ist es, ob jetzt der Durchmarsch vonstatten geht in Richtung einer Diktatur. Das ist jetzt die große Frage. Und da muss man mal sehen, welche Entscheidung Maduro in den nächsten Tagen treffen wird.
Können Sie da vielleicht auch eine Prognose geben, was Sie denken, was da der nächste Schritt von Maduro sein könnte?
Also ich meine, die Proteste jetzt ist erstmal natürlich so eine Art Erschöpfungszustand. Also in den letzten Stunden war es relativ ruhig, aber das dürfte noch vorübergehend sein. Die Opposition hat angekündigt, dass die Proteste weitergehen werden. Und negativ ist, dass eigentlich keine Seite mehr Kontrolle hat. Ne? Ich meine, die Macht liegt natürlich bei der Regierung, bei den Militärs, aber eben nicht nur bei den Militärs, sondern auch bei den Paramilitärs. Das sind diese sogenannten Kollektivos. Das ist eine merkwürdige Mischung von organisierten kriminellen Banden, die eigentlich nicht mehr zu kontrollieren ist. Das heißt, weder die Regierung vielleicht noch am ehesten, aber die will gar nicht, die spricht von terroristischen Aktionen, aber auch die Opposition hat eigentlich die Proteste nicht mehr im Griff. Und was zu vermuten ist, dass die Proteste in einer anarchischen Weise weitergehen werden. Und dann ist es entweder wird es im Chaos landen und irgendwann werden dann die Militärs möglicherweise eingreifen. Dass man sich einigt in Form eines Dialogs und eine Übergangsregierung schafft und Chavez zurücktritt, ist höchst unwahrscheinlich. Also er selbst wird nicht zurücktreten. Es kann natürlich sein, dass die abweichenden Stimmen in seinem Kabinett, das ja fast zur Hälfte von Militärs besetzt wird, dass die sagen, so kann es nicht weitergehen und ihn vielleicht zwingen, zurückzutreten und man ein Übergangskabinett schafft. Das in einer radikalisierten Form wäre dann ein Militärputsch. Das ist eine Möglichkeit, die sich immer mehr abzeichnet. Es kann aber auch sein, dass die Opposition so erschöpft ist, dass ihr einfach die Kräfte jetzt ausgehen, um noch eine einigermaßen konstruktive Opposition zu machen. Eine dritte Möglichkeit ist, dass das Ausland einschreitet. Das halte ich für unwahrscheinlich. Es gibt zwar jetzt Äußerungen mehrerer lateinamerikanischer und auch europäischer Regierungen inklusive der EU, dass man die Wahl zur konstituierenden Versammlung nicht anerkennt. Aber man hat auch bisher eigentlich eine relativ radikale Rhetorik gefahren, aber de facto an einen Einmarsch zum Beispiel auch der Vereinigten Staaten glaube ich nicht. Und Trump wäre auch ausgesprochen schlecht beraten, denn dann würde sich eine neue Solidarisierung ergeben in Lateinamerika. Was die USA jetzt angekündigt hat, ist, dass man über symbolische Maßnahmen der Sanktionen hinausgeht. Bisher gab es nur Kontensperrungen und Einreiseverbote an Teil der chavistischen Elite, denen man Korruption vorgeworfen hat. Offensichtlich will man jetzt doch mehr ans Eingemachte gehen, also auch noch mehr Konten sperren. Ob man daran denkt, den Ölhahn zuzudrehen und nichts mehr abzunehmen, da bin ich sehr skeptisch, weil da sehr viele amerikanische Interessen auch mit im Spiel sind. was Maduro machen wird, der wird das machen, was er angekündigt hat. Der wird den Kongress total entmachten, möglicherweise auch die Immunität der Abgeordneten aufheben. Und dann ist zu erwarten, dass auch Prozesse geführt werden gegen die Abgeordneten. Die Abgeordneten selbst haben gesagt, und auch der Präsident des Parlaments, wir werden weiterarbeiten. Die Frage ist, wie. Also der wird schon seinen Durchmarsch machen und ist sehr wahrscheinlich, dass es dann doch in Richtung Diktatur geht. Manche sprechen vielleicht auch so eine Art System wie in Kuba, dass das eingeführt wird. Das, ich würde sagen, mit Vergleichen soll man da aufpassen. Aber auf jeden Fall, die Perspektiven sind alles andere als rosig.
Jetzt haben Sie ja da schon sehr viel aufgegriffen. Worauf ich gerne noch mal zu sprechen kommen würde, wäre da unter anderem tatsächlich die Position der USA, gerade wenn die jetzt Sanktionen gegen Venezuela angekündigt haben. Sie sagten, dass Sie das für unwahrscheinlich halten, dass die USA als einer der größten Abnehmer des Öls da tatsächlich quasi den Hahn zudrehen würde. Aber wenn das denn der Fall sein würde, was bringe das denn für die Menschen in Venezuela? Also die Krise ist ja vor allem eine wirtschaftliche, da es eben auch um die Einnahmen aus den Ölquellen schlecht bestellt ist. Putscht das die Proteste nicht dann eher noch erneut?
Wenn Sie die wirtschaftliche Situation angucken, ist eigentlich kaum mehr eine Steigerung möglich. Ich meine, es ist ja nichts mehr da. Also die Grundversorgung, die Kindersterblichkeit ist nach oben gegangen. Jeder versucht eigentlich nur noch den nächsten Tag zu überleben, um nicht schlicht zu verhungern auch, nicht? Also natürlich, wenn jetzt auch noch die Erdöleinnahmen, die eh schon gedrosselt sind, aus verschiedenen Gründen, nicht nur weil die Ölpreise nach unten gingen, sondern weil auch in der letzten Tage die Investitionen in die Exploration der Erdölquellen massiv zurückgefahren wurden durch Fehlplanung, durch Korruption und so weiter. Wenn da wirklich die Erdölabnahme gedrosselt würde, das würde schon ans Eingemachte gehen. Man darf nicht vergessen, es gibt noch eine weitere Schraube, die man anziehen kann. Die venezolanische Regierung hat sich nämlich massiv verschuldet, um überhaupt noch an Devisen ranzukommen und auch die nötigen Investitionen zu tun, gerade auch im Erdölsektor, und ist bei Bankern in Wall Street massiv verschuldet, hat bisher allerdings immer die Schulden, oder nicht die Schulden, aber die Zinsen bezahlt. Wenn da auch auf dem Finanzsektor sozusagen die Luft abgestellt würde, dann würde das System wirklich kollabieren. Ob dann auch möglicherweise doch interveniert würde von außen, wie auch immer, das ist eine völlig offene Frage. Aber dann würde das System wirklich kollabieren.
Inwieweit könnte denn auf die Kritik der EU, die ja zum Beispiel auch das Ergebnis der Wahl angezweifelt hat und da betonte, dass unter zweifelhaften und oft gewaltsamen Umständen gewählt wurde. Sie haben ja auch vorhin schon gesagt, dass da die Rede von Erpressung war oder die Vermutungen. Auf welche Weise könnte denn in diesem Konflikt überhaupt eingegriffen werden?
Ich glaube nicht, dass da irgendetwas ist, was wirklich an die Substanz ginge. Da ist sehr viel Rhetorik dabei, das sind gewisse Pflichtübungen, auch der anderen lateinamerikanischen Länder. Man muss ja auch sagen, dass Maduro einen Großteil seiner bisherigen Bündnispartner verloren hat, mit Ausnahme noch vielleicht von Kolumbien, das auch jetzt akklamiert hat, dass die Wahl jetzt über die Bühne ging, und einiger kleiner, vor allem karibischer Staaten, die immer noch am Tropf hängen, was die Ölversorgung betrifft. Aber alle anderen haben sich weitgehend distanziert. Aber auch die lateinamerikanischen Länder, wenn überhaupt jemand intervenieren könnte in irgendeiner Form, dann wären es die lateinamerikanischen Partner und auch die Integrationsregime wie UNASUR und CELAC. Aber im Grunde, die Venezolaner müssen die Lösung selbst finden. Andererseits, es sieht so aus, dass sie es nicht können aus eigener Kraft, weil beide Seiten eigentlich den Dialog abgelehnt haben und beide Seiten denken, sie könnten vielleicht doch noch siegen. Die Perspektiven, dass sich hier irgendetwas tut, also auch in Richtung einer Koalitionsregierung, sind zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt äußerst gering, und Maduro wird versuchen, einen Durchmarsch zu praktizieren.
Was mich an dieser Stelle immer so interessiert, jetzt auch in der Berichterstattung, sind ja die, wenn man es so nennen kann, Eskalationsstufen des Protestes, die sich da irgendwie immer weiter ins Extrem gesteigert haben. Da hat man ja auch in den Medien vor kurzer Zeit von Menschen, die auf offener Straße und bei lebendigem Leib angezündet worden von den politischen Gegnern. Das hat man ja lesen können. Wie kommt es denn, dass dieser Protest nicht nur so stark emotionalisiert wird, sondern dass es dann auch gleich zu so heftigen Ausschreitungen zwischen den politischen Gegnern kommt?
Naja, das, da gehört nicht furchtbar viel Fantasie dazu. Es gibt einen Grad von Frustration und Wut auch, die sich angesammelt hat, die sich dann eben in Gewalt austobt. Und das Problem ist, man kann das dann nicht mehr kontrollieren. Nicht? Da entsteht eine explosive Mischung von Alltagskriminalität, politischer Wut, die sich Bahn bricht und so weiter. Und dann kann es schnell passieren, diese Gewaltexzesse. Man muss auch sehr sorgfältig hingucken. Es gibt hier nicht die Bösen und die Guten. Es gibt massive Fehler und Exzesse auf beiden Seiten, ja. Ob gewollt oder nicht. Nur muss man sagen, wenn man sich die Relation der Kräfte anguckt, ist natürlich so, das Gewaltmonopol, wenn das überhaupt noch vom Monopol sprechen kann, ist natürlich schlicht bei der Regierung und bei ihren Polizeikräften beim Militär, nicht? Und die anderen werden da immer den Kürzeren ziehen im Zweifelsfall. Vielleicht geht man dann mehr noch auf eine Richtung Guerillataktik, aber im Grunde spricht alles für Eskalation. Das ist fast ein Naturgesetz, dass ab einer gewissen Stufe die Gewalt nicht mehr kontrollierbar ist.